Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Kerstin Rothart. Ich bin schon seit 2004 bei Outdoor, bin in der Reiseredaktion tätig, oft für euch unterwegs und auch schön für mich. Schwerpunktmäßig Skandinavien, aber auch im Schwarzwald, wo ich wohne. Und ich freue mich heute, dass ich einen ganz besonderen Gast da habe. Das ist der Jens Klatt. Der ist Outdoor-Fotograf, ist schon sehr oft für uns unterwegs gewesen. Hallo Jens, schön, dass du da bist.
Hallihallo Kerstin, schön dich zu hören.
Und bevor wir mit unserem eigentlichen Thema starten, nämlich der Frage, wie man eigentlich Outdoor-Fotograf wird, möchte ich noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache loswerden. Denn dieses Jahr hat Outdoor das erste Mal ein eigenes Event, und zwar den Outdoor Summit, der in Imst vom 17. bis 19. Juni stattfindet. Da könnt ihr in den Tiroler Bergen zum Beispiel an der 24-Stunden-Wanderung teilnehmen. Ihr könnt verschiedene Workshops besuchen, Biken, Klettern, Bergsteigen gehen, natürlich auch wandern, das ein oder andere Ausrüstungsstück zu Schnäppchenpreisen bekommen und mit uns Outdoor-Redakteuren einfach eine gute Zeit verbringen. Der Eintritt ist übrigens frei. Eine Anmeldung braucht ihr auch nicht. Alle Infos findet ihr auf www.outdoor-summit-tirol. Ich schreibe das aber auch noch in die Shownotes rein, damit ihr euch da einfach informieren könnt, und wäre schön, wenn wir euch da begrüßen können. Aber jetzt zur Sache, Jens. Gleich mal die erste Frage. Outdoor-Fotograf, das hört sich immer total super an. Ist das ein Traumjob oder zumindest auch ein bisschen eine Hölle?
Ja, gute Frage. Ich glaube, es ist immer so ein bisschen beides. Natürlich ist Reisen und Fotografieren jetzt gerade für mich das, was ich immer wollte, und das ist schon irgendwie so ein Traumjob. Aber wie so oft, wenn man von etwas leben will, kommt das Business dazu, und ich bin kein guter Geschäftsmann. Ich mag das auch gar nicht so gern alles. Daher ist die Seite, und die ist natürlich, wenn man irgendwie Familie ernähren will, sehr wichtig. Ist das die sozusagen die Hölle oder das, ne, was dann den Spaß immer so ein bisschen nimmt. Aber an sich ist Reisen und Fotografieren was natürlich was sehr Schönes. Wenn man dafür auch noch bezahlt wird, kann man fast von einem Traumjob sprechen.
Ja. Ich wollte gerade sagen, viele Leute träumen ja davon und fragen sich natürlich auch, wie wird man überhaupt Outdoor-Fotograf?
Ja, also wahrscheinlich gibt es da viele Wege. Ich kann jetzt nur so ein bisschen über meinen Weg sprechen. Ich bin da eigentlich reingerutscht. So, es war nie mein Plan, oder ich hatte da jetzt nie einen großen Plan oder die Vision, dass ich sowas machen will. Ich bin über den Sport da reingekommen.
Vom Paddeln her kommst du, ne? Wenn ich mich Paddeln, nicht irre. Genau. Bist du eigentlich begeisterter Paddler?
Genau. Schon ganz früh mit 10 angefangen zu paddeln in Brandenburg, wo es viele schöne Seen gibt. War das für uns so, genau. Meine Schwester war im Paddelverein, ich bin da auch Paddelverein dann irgendwann rein. Und habe dann irgendwann angefangen, Wildwasser zu paddeln, was ja in Norden halt, gibt es ja kein Wildwasser.
Ich wollte gerade sagen, da braucht man eigentlich schon ein bisschen Berge und Wildbäche dazu. So die Müritzer Seenplatte eignet sich ja nicht ganz so zum Wildwasserpaddeln.
Richtig, genau. Und es waren aber bei mir im Verein immer so ein paar, die dann Wildwasser gefahren sind. Und auch von anderen Vereinen waren wir dann über Pfingsten in Sommerferien irgendwie, ne, unterwegs. Auch viele Norwegen damals schon, weil es ja von uns aus eigentlich näher war und Norwegen super Land ist zum Wildwasserpaddeln. Und lustigerweise, glaube ich, habe ich so ein bisschen zur Kamera gegriffen, weil meine Kumpel, ich war damals 14, 15, und meine Freunde zu Hause dachten immer, ich fahre jetzt nach Norwegen und gehe da auf den See paddeln. Die wussten gar nicht, was Wildwasser ist. Und wir sind da irgendwie, ich glaube, deswegen habe ich dann angefangen, auch die Kamera mitzunehmen und beim Wildwasser viel zu fotografieren, um eigentlich so ein bisschen meinen Kumpel zu zeigen, was wir da machen. Genau, und Fotografie bin ich auch so ein bisschen, meine Eltern waren früher immer viel wandern mit mir, und ich habe dann immer so ein bisschen die Fotos gemacht und habe dann aber auch schon mit 13, glaube ich, zu Weihnachten mir meine erste Spiegelreflex gewünscht.
Hast du doch recht früh angefangen mit so der ernsthafteren Fotografie, ne?
Genau, also dass man jetzt als 13-Jähriger da irgendwie so 500-600 Euro ausgibt für so eine Kamera, und dann halt immer wieder investiert, mal dann zum Abiball habe ich mir dann, glaube ich, auch für so 1000 Euro oder Mark, 1000 D-Mark für ein Objektiv ausgegeben, ne, was halt extrem viel Geld ist jetzt für so in dem Alter. für so ein Ding. Also es hat mich schon irgendwie immer sehr fasziniert, aber es war jetzt nie, ich hatte nie die Vision oder auch nie die Idee, dass man damit Geld verdienen kann. Weil, wie gesagt, in Brandenburg, ich bin in einer 100.000 Einwohnerstadt groß geworden, nach der Wende, da gab es jetzt keinen, der sowas macht. Ich kannte keinen Fotografen, der jetzt irgendwie sowas gemacht hat oder so, wo man jetzt Vorbilder findet, wo man sagt, das sowas will ich auch.
Und seit wann bist du als Profi dann jetzt schon unterwegs?
Ja, also ich sag mal so, ich habe mich 2007 dann selbstständig gemacht.
Als Fotograf direkt?
Genau, als Fotograf.
Oder hast du noch ein zweites Standbein dazu gehabt?
Ich habe schon immer so ein bisschen dann auch noch andere Sachen gemacht. Ich muss sagen, also ich bin 2000 nach dem Abi in den Süden runtergezogen. Zum Paddeln eigentlich, zum Kajakfahren, und habe dann mit ein paar Jungs, die da auch unterwegs waren, kennengelernt, und da haben wir auch viel fotografiert und haben auch, ich sag mal, ein paar Wasserfälle befahren, die vorher noch nicht befahren wurden. Ja. Und dann habe ich meine ersten Fotos verkauft. Also das war dann aber so vielleicht 2002 oder sowas, weiß ich noch, habe ich dann ein englisches Magazin einen Scheck bekommen für 80 Pfund für ein Foto, und es war so eine, wow, mir gibt jetzt jemand, also ich war stolz drauf, dass die mein Foto drucken, weil das ein Magazin war, was ich kannte, und auf einmal schicken die mir sogar noch Geld, und dann, boah, Wahnsinn, ne? Aber zwischen 80 Euro als eingeschriebener Student, der eigentlich nicht zum Studium hingeht, sind 80 Euro gut. Wenn man davon Steuern und Versicherungen zahlen muss, ist 80, oder Mark waren es ja noch, D-Mark, nicht so viel, genau. Also das war dann auch, es gab jetzt nicht den Moment, wo ich gesagt habe, jetzt kann ich davon leben oder jetzt funktioniert es, sondern es war so ein rein, ne, ich habe meine ersten Fotos verkauft, habe nebenbei noch als Kajaklehrer gejobbt oder was weiß ich, keine Ahnung, was ich immer gemacht habe, im Kajakladen ausgeholfen, also alles so ein bisschen dieser Kajaklehrer.
Ja, schon alles, was mit Paddeln zu tun hat. Aber du hast mir im Vorfeld gesagt, dass du auch Grafikdesign teilweise machst. Hast du das damals dann einfach begleitend schon gemacht?
Ja, also das habe ich auch reingerutscht. Ne? Ich habe wir waren viel in Norwegen zum Paddeln unterwegs, und dann haben wir in Norwegen Wildwasserbuch gemacht. Wann kam das raus? 2005. Und das habe ich komplett, weil wir uns keinen Grafiker leisten konnten, habe ich dann angefangen, aus der Not raus. Und ich habe schon beim Kanu-Magazin damals Praktikum gemacht. Also da bin ich ein bisschen reingeschnuppert in sowas, wie sowas geht. Schon die Programme ein bisschen gelernt. Und dieses Buch war dann, glaube ich, auch so ein bisschen sowas wie meine Diplomarbeit, wo ich einfach 2-3 Jahre dann gearbeitet habe. Immer wieder mich reinfuchsen. Wie geht das? Da mal anrufen, dann. Irgendwie gucken, wie man weiterkommt, genau. Und dann wurde die Fotografie mehr, dann habe ich nicht mehr so viel Grafik gemacht. Jetzt mache ich zum Beispiel während Corona-Zeiten, mache ich wieder mehr Grafik.
Und du schreibst ja auch hin und wieder. Ich weiß auch, dass du für uns auch schon Geschichten fotografiert und geschrieben hast. Also Hut ab, das ist natürlich dann echt heftig, sich auf zwei Sachen gleichzeitig zu konzentrieren.
Ja, aber genau, auch aus der Not geboren. Also ich habe auch erst meine ersten Fotos, um Fotos zu verkaufen, habe ich oft fürs Kanu-Magazin dann auch was geschrieben. Oder dieses Buch, diesen norwegen Führer, habe ich auch geschrieben. Dadurch habe ich mich dann auch mit Sprache auseinandergesetzt und habe gelernt, wie man, oder durch Praktikas halt gelernt, wie man gute Texte schreibt auch, oder interessante Texte, Grafik, das Gleiche, Fotografie, also mich da überall reingefuchst und immer mal mehr geschrieben. Ich habe auch als Redakteur damals beim Kanu-Magazin eine Zeit lang gearbeitet. Dann wurde es mit der Fotografie besser, dann habe ich da gekündigt. Also immer so ein bisschen hin und her alles. Ja,
ja, ich sehe schon. Also man kann es auch als Quereinsteiger ganz gut schaffen, irgendwie weiterzukommen, ohne was ordentlich gelernt zu haben, wie es so schön heißt.
Was
empfiehlst du denn ambitionierten Quereinsteigern? Angenommen, jemand ist jetzt schon immer in den Bergen unterwegs, die Freunde sagen alle, ey, du machst super Fotos. Wenn man das mit professionellen Augen sieht, merkt man ja doch, dass oft schon noch Luft nach oben. Was empfiehlst du jetzt jemand, der eigentlich schon auf einem ganz guten Hobbyniveau ist und sagt, ey Mensch, den einen Schritt möchte ich jetzt eigentlich auch noch schaffen, da irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen oder wenigstens gedruckt zu werden?
Ja. Also aller wichtigste Voraussetzung ist, dass man das, was man fotografieren will, dass man da eine Beziehung zu hat. Ne? Bei mir war das Wildwasserpaddeln, dann später das Skifahren, Fahrradfahren, Stand-up-Paddling, das sind alles Sachen, oder auch so Wanderungen, Mehrtageswanderungen, alles Sachen, die ich selbst mache. Und deswegen, man muss dafür brennen. Ich glaube, dass jetzt ein Studiofotograf zum Beispiel, der jetzt sagt, er will Outdoor-Fotograf werden, und auf einmal irgendwo im Dreck liegt, vielleicht Es war technisch super, aber das bringt es dann vielleicht gar nicht. Ne?
Man muss ja auch mit den Bedingungen vor Ort umgehen können, denke ich. Gerade wenn das Wetter schlecht ist, da kannst du halt keine epischen Landschaftsaufnahmen machen, wenn die Wolken tief hängen beispielsweise.
Richtig, und die Kamera rauskramen im strömenden Regen und so weiter, das sind alles Sachen, die, genau, die macht jetzt der Studiofotograf, würde das vielleicht nicht machen wollen, ne? Und
ja, und auch als Hobbyfotograf, da steht man dann vielleicht da, ne? Denkt sich so, oh, jetzt ist alles zu, ich sehe überhaupt nichts und ich habe mir das so toll vorgestellt, schönes Bild von einem Grat oder was auch immer, ne? Und dann muss man auch irgendwie umgehen können.
Die Pläne, genau, also ein bisschen Flexibilität gehören dazu. Also ich glaube, was ganz wichtig ist, was mir dann doll geholfen hat, dass ich da auch für Magazine schon so ein bisschen gearbeitet habe, Praktikums gemacht habe im Magazin, dass man merkt, wie Bilder funktionieren. Mhm. Ich sage jetzt mal eine steile These, aber ich glaube, 90% meiner Lieblingsbilder wurden noch nie gedruckt. Also Magazine, wenn ich Bilder abgebe, weiß ich ganz genau, habe ich mich früher immer darüber geärgert, dass die immer die Bilder nehmen, die ich gar nicht so toll finde.
Ja, aber das ist so die Kluft zwischen Kunst und Handwerk vielleicht auch ein Stück weit.
Richtig.
Dass da doch Standards verlangt werden und du hast da irgendwie eine ganz andere künstlerische Ambition und jemand anders sagt, wir wollen aber hier irgendwie, keine Ahnung, die Hütte im Vordergrund oder was auch immer.
Und also Fotografie ist halt auch sehr breit gefächert, ne? So von einem künstlerischen Ansatz, wo ich sage, ich will jetzt diesen Berg schön in einem verkünstelt irgendwie im Nebel fotografieren, ist aber vielleicht nicht das, was das Magazin sehen will und vielleicht auch nicht das, was die Geschichte erzählt. Also das, ich habe zum Beispiel früher viel, weil ich so ein bisschen vom Extremsport komme, war ich immer sehr nah dran, weil mich diese Action so fasziniert hat.
Ja gut, braucht man auch, ne? Also das nimmt einen ja auch in so Fotos mit rein, wenn man nah dran ist.
Richtig, aber es erzählt, irgendwann habe ich dann bei meinem Norwegen-Buch, also es war dann auch so eine Selbst, wo ich selbst gemerkt habe, wir waren da jahrelang in Norwegen unterwegs und noch mit Dias, ne, und ich hatte 1000 Dias irgendwie und habe die gescannt und dann habe ich angefangen, das Buch zu layouten und jeder Wasserfall sah gleich aus, weil ich halt immer nah dran war und dann habe ich gemerkt, aber warum habe ich ihn eigentlich nicht mal ein bisschen aufgemacht und habe auch die Landschaft fotografiert? Also das war so ein, das habe ich bei diesem Norwegen-Buch komplett verpeilt, weil es mich nicht groß interessiert hat. Mich hat halt der Sport interessiert, aber nicht die Landschaft drumherum. Und genau, und jetzt beim Outdoor-Magazin auch, ihr wollt ja natürlich sehen oder der Leser will sehen, wie es da aussieht. Ne? Wenn ich jetzt nur die Leute close-up auch fotografiere, weil ich die gerade so toll finde oder das Lächeln von dem Model so toll finde, dann aber keiner sieht, dass wir in Irland sind oder ob wir in Südtirol sind. Das kann man ja, ne, das will man ja auf den Bildern sehen. Genau.
Ja, man will ja eigentlich beides, ne? Also das soll ja auch irgendwie so ein bisschen eine Geschichte erzählen, das Ganze. Und genau, wenn du jetzt, sage ich nur, wenn es um einen Weg geht, du erzählst aber eigentlich nur die Geschichte von den Menschen, den du auf dem Weg begleitet hast, dann ist es eine Geschichte über den Menschen, aber nicht mehr über den Weg.
Genau.
Ja, und das ist ja auch vielleicht so ein bisschen das Problem.
Ja, und da muss man ein Auge für bekommen. Ich habe dann auch so im Hinterkopf quasi so wie so eine Liste, die ich abhake. Okay, ich brauche ein paar Close-ups davon, aha, ich brauche so ein paar Details, ich brauche so ein paar große Landschaften, ich brauche ein paar lachende Gesichter. Das passiert dann natürlich mit der Zeit lang, hat man das dann intuitiv drin, was man so braucht. Aber da muss man sich, glaube ich, als Anfänger oder wenn man dann neu drin ist, denkt man hat jetzt super tolle Fotos, aber die würden nie für einen Artikel reichen.
Das sind schöne Einzelbilder. Die hängen nicht zusammen, oder? Kann man das so sagen?
Ja, das genau. Und sie erzählen vielleicht nicht die große Geschichte, genau. Ja.
Was muss ich noch mitbringen, außer vielleicht ein Gefühl für eine Geschichte, die richtigen Ideen, die richtigen Perspektiven, natürlich das technische Handwerkszeug, aber es gibt ja bestimmt auch eine Menge Soft Skills, die als Fotograf schlau sind.
Ja, interessante Frage, weil ich glaube, die Fotografie hat mich auch als Mensch ein bisschen verändert, weil ich tendenziell eher so ein introvertierter Typ bin. Ich habe keinen Bock auf andere Menschen, so ich brauche.
Den Eindruck hat man jetzt bei dir eher weniger jetzt.
Eigentlich nicht, ne? Meine Frau
ich kenne dich eher als sehr gesprächigen Menschen.
Ja, das ist, ich glaube, es gibt zwei Jens. Es gibt den einen, der sich gerne zurückzieht und allein ist, auch deswegen wahrscheinlich auch viel in der Natur unterwegs bin. Mhm. Und der andere, der aber gemerkt hat, wenn ich irgendjemanden grimmig angucke, brauche ich kein Lächeln erwarten von dem auf meinem Foto. Kurzum, ich muss auf Menschen eingehen, wenn ich Menschen fotografieren will. Und Menschen sind, habe ich auch erst relativ spät dann so kapiert, ne, dass das jetzt für so eine. Die Berge sind die einen Sachen, die man fotografiert, aber den Menschen, der da drin ist, ist eigentlich der interessantere. als nur der Berg. Also für
aber
mich
vielleicht jetzt auch Berg. Schwerer zu knacken oder schwerer, schwieriger um sich anzunähern, ne?
Ja, ja. Und die Leute zu fotografieren, also um Menschen zu, und Emotionen ja eigentlich auch, ne? Einzufangen muss man ein bisschen auf die zugehen. Und das, da habe ich, glaube ich, musste ich doll an mir arbeiten. Wie gesagt, ich kann so umswitchen irgendwie, wenn ich so auf der Suche nach oder so ein Foto haben will irgendwie, und dann kann ich da schon hartnäckig dranbleiben und erzähle wahrscheinlich die ganze Zeit irgendwelche Witze, bis ich mal ein lächelndes Gesicht habe. Würde ich aber, wenn ich die Kamera nicht in Hand hatte, vielleicht gar nicht machen. Würde ich wahrscheinlich eher abseits der Gruppe alleine laufen.
So würde ich dich gar nicht einschätzen als Typ her, ne? Also,
ja. Nee, es gibt zwei Jens, sagt ihm hier meine
Da
Frau.
Bin ich ja froh, dass der gesprächige Jens heute da ist. Heute da, und nicht der Introvertierte, der jetzt die ganze Zeit nur Ja-Nein sagt auf meine Fragen.
Ich war extra gerade noch eine halbe Stunde mit dem Hund im Wald, alleine die Bäume anzuschweigen, damit der andere Jens jetzt rauskommen kann. Genau.
Ah, okay, ihr habt euch abgewechselt.
Genau.
Apropos Hund. Ist ja auch so ein Thema. Viele Leute haben ja Angst vor Hunden oder vielleicht auch Höhenangst. Kann man dann trotzdem Autofotograf werden? Oder wenn man begegnet ja auch Kühen unterwegs, ne? Also es sind ja lauter so Sachen, wo man sagt so, oder man kann irgendwas nicht, was weiß ich. Ich stelle mir eben vor, wenn man in die Berge geht und hat eben doch Höhenangst oder wenn es dann zu knapp steil runtergeht, kann man das trotzdem machen? Kann man das irgendwie kaschieren?
Also ich, jetzt verrate ich dir ein Geheimnis, darfst du aber nicht weitererzählen. Ich habe auch so ein bisschen Probleme mit der Höhe. Aber lustigerweise nur, wenn ich irgendwo an einem Seil bin.
Wie angebunden oder auf dem Seil stehend?
Nee, angebunden. Also ich bin ja früher auch viel, wie gesagt, Wildwasser gepaddelt, da bin ich auch 15 Meter Wasserfälle runter. Aber mich 15 Meter abseilen. Da komischerweise fühle ich mich da mehr zu Hause als an einem Seil, weil ich glaube auch, dass ich dem Seil nicht vertraue, weil das Seil könnte reißen. Ich vertraue prinzipiell niemanden auf dieser Welt. Und das Seil könnte ja reißen. Wenn ich die Entscheidung treffe, ich springe irgendwo runter, 15 Meter ins Wasser, dann ist es ja meine Entscheidung. Dann mache ich das. Dann ist es okay. Und ich kann auch an dieser Kante stehen und runtergucken. Aber ich könnte mich nicht an einem Seil, da tue ich mich total schwer, ich kann es natürlich schon und ich mache das auch, mich dann darüber lehnen und irgendwo abseilen, finde ich wesentlich schlimmer als irgendwo runterspringen. Das ist so meine persönliche Macke. Frag mich nicht, wo die herkommt. Aber man muss natürlich lernen, damit umzugehen und sich dann davon nicht zu sehr leiten zu lassen. Ne? Aber wir sind dann da auch wieder bei dem Thema, was ich vorhin meinte. Man muss das, was man machen will, muss man wirklich wollen. Also wenn ich jetzt irgendwie Probleme hätte, in den Bergen rumzuflitzen an irgendwelchen steilen Kanten zu stehen, dann wäre das der falsche Job für mich. Ne? Mhm. Und ich kann auch lustigerweise ganz gut, dass, sobald ich die Kamera in der Hand habe, alles andere vergessen. Bin ich da auf der Suche, also dann will
gut,
ich das Foto.
Das hilft dann vielleicht, ne?
Ja, dann will ich das Foto und dann ist mir alles andere, oder nicht egal, aber ich kann, klar, Angst, wenn man eine Angst hat, die kann man nicht einfach wegschieben, ne? Aber man kann lernen, damit umzugehen, und dann geht es, genau. Und
also wenn man es wirklich will, meinst du, kommt man auch mit solchen Schwierigkeiten zurecht? Mein klar, jemand, der ausgeprägte Höhenangst hat, den wird es wahrscheinlich begleiten, oder jemand, der total schissig ist vor Viechern, das.
Das muss natürlich kontrollierbar sein in einem gewissen Maß. Aber ich habe dann auch als Fotograf, ich habe dann mit dem Paddeln angefangen und dann merkt man, okay, nur Einstand, also davon kann man jetzt nicht leben, ist jetzt auch keine große Industrie oder irgendwas, wo man davon leben kann. Und habe mich dann auch immer mal so in andere Richtungen entwickelt und habe dann auch mal so ein bisschen in Richtung Klettern. Ich gehe gern bouldern, finde ich super geil von der Bewegung.
Da ist ja auch kein Seil.
Da ist kein Seil, genau. Aber sobald es Richtung Seil geht, habe ich gemerkt, und dann wollte ich das immer so ein bisschen machen, weil ich ein paar Kumpels hatte, die auch geklettert sind, habe dann auch gemerkt, Jens, lass sein. Das bringt nichts. Das ist jetzt der falsche Weg irgendwie. Beim Skifahren, ich habe dann aber auch erst mit 25 angefangen, richtig Ski zu fahren.
Na gut, wenn du aus dem eher flachen Land kommst, ist das natürlich auch so ein Ding. Da macht man das nicht unbedingt von Brandenburg bis in die Alpen.
Habe ich mir das Geld eh immer gespart. Und als ich paddeln war, habe ich mir das Geld auch gespart. Da war ich nie Skifahren. Hatte dann aber so 5 Jahre lang gereist bin als zum Paddeln und auch viel in Neuseeland war und was weiß ich, hatte ich dann das Gefühl, ich brauche mal was anderes und habe Skifahren angefangen und habe mir, glaube ich, so in 1-2 Jahren relativ gut da reingefuchst, so dass ich dann auch so Touren gemacht habe quer über die Alpen, so eine 7 Tage Freeride-Tour quer über die Alpen. Natürlich mal mit guten Leuten, die dann auf mich aufpassen und die, ne, ich halte mich dann so ein bisschen zurück und bin ja jetzt keiner, der dann vorprescht in so einem Gelände.
Ah, das ist aber dann wieder der andere Jens, ja, der dann da dabei ist.
Ja, das muss man auch, also das ist immer so ein Abwägen zwischen, ich will jetzt das Foto, ja. Aber jetzt es ist auch schon ein Freund von mir in der Lawine ums Leben gekommen, ne? weil er beim Fotografieren in der Rinne lag. Und die sie zuerst gefahren sind, dann sind sie nochmal hochgelaufen, die gleiche Rinne, und beim zweiten Mal ist die Lawine abgegangen. Und ich kann, ne? Man will so ein Foto, man sieht es und denkt, komm, es ist doch safe, wir waren ja hier gerade schon. Und dann kann doch was passieren.
Und das ist dann, wenn dann doch zu viel Leidenschaft für das Bild dabei ist. Also, ne?
Ja. Oder ich bin auch schon beim Paddeln, ich bin dann an Stellen auf dem Fluss ausgestiegen, weil das ein geiler Fotospot war, aber ich bin nicht mehr ins Boot gekommen und alle anderen waren weg. Und dann stand ich da wieder. Und ich hab halt nur bis zu diesem Foto gedacht und nicht weiter. Ja. Und das ist, ein guter Fotograf ist dann auch ein alter Fotograf. Ne? Man kann, also gerade jetzt, wenn du so im Gelände oder sowas unterwegs bist oder Extremsport, wie ich früher viel gemacht habe, ist das ein Risiko. Oder auch in den Bergen, ne? Man liest ja jetzt auch immer wieder, dass Wanderer abstürzen, vom Weg abkommen oder irgendwas. Also das wachsam bleiben ist wichtig, und das ist immer ein bisschen Gefahr, dass, wenn man so sehr auf sein Foto fokussiert ist, dass man die Wachsamkeit fürs Gelände und sowas verliert.
Jetzt wo du es gerade ansprichst, so auch die Vorsicht, Risikobereitschaft. Du bist ja auch Familienvater. Wahrscheinlich bist du vorsichtiger geworden, ist das eine. Und auf der anderen Seite würde es mich natürlich interessieren, wie du das mit dem Job vereinbarst, der doch viel Reisen beinhaltet. Ja. Oder unterwegs sein. Es muss ja nicht die große Reise sein, aber man muss einfach viel zu den normalen Familienzeiten einfach nicht da.
Ja, das ist schwierig. Und da gibt es, glaube ich, auch zwei Jens wieder. Den einen vor der Geburt meines Sohnes und den dann danach irgendwann.
Ihr seid ja einen ganzen Haufen Jenser.
Ja, es gibt einige. und früher war es, ich bin ja umgezogen dann vom Süden in den, vom Norden in den Süden, habe keine Ausbildung gemacht, Abitur. Also habe immer alles der Fotografie hinten angestellt. Alles hinten angestellt, um meinen Sport zu machen und um zu fotografieren. Das habe ich jahrelang gemacht.
Das hat in deinem Fall ja auch ganz gut funktioniert, ne? Das klappt ja auch nicht bei jedem, so der volle Quereinstieg, aber ja. Mhm.
Genau, es hat funktioniert, aber ich glaube, ich habe auch viel, also ich bin ein sehr fleißiger Typ. Ich kann auch die Nächte am Schreibtisch irgendwie, oder ich stehe nachts um 3 auf für ein gutes Bild, ne? Oder mach Nachtschichten. Also da gibt es dann kein Privat oder sowas, ne? Das ist dann alles. Das braucht man ja so ein bisschen. Und ich habe dann 2003 auch meine jetzige Frau kennengelernt, die das dann auch sehr lange mitgemacht hat, das ganze Spiel. Dann 4 Wochen irgendwie in Mexiko und dann wieder weg und da nochmal. Und dann ist irgendwann 2013, 14 mein Sohn geboren. Und dann habe ich das Spiel noch so ein bisschen weitergespielt.
Und dann aber da wird es schwieriger mit Kind, glaube ich. Ne?
Ich denke,
nur mit einem Partner, Partnerin, das kann man auch irgendwie besser wahrscheinlich handeln, als wenn da jetzt ein Kind ist, das halt auch ganz schnell wächst. Ich glaube, wenn man da 4 Wochen in Mexiko ist, kommt zurück und dann, wie mein Sohn hat jetzt schon Abitur.
Ja, so ungefähr. Ja, so Erlebnisse hatte ich dann, genau. Und die ersten 1-2 Jahre waren noch okay, da war er noch klein. Ich weiß noch, da war ich in Mexiko und meine Frau schickt mir ein Bild. Da war der so 5 Monate und da hat er auf einmal... hat sich sein Lachen so verändert. Also er wurde mehr von diesem kleinen Baby, was da irgendwie die Windeln voll macht, zu einem Menschen irgendwie. Und ich stand in Mexiko und ich dachte, ich setze mich in den Flieger, ich fahre nach Hause. Ich lasse ja alles sein, das macht mich kaputt. Und dann war noch so ein Aha-Moment, wo er dann, weil ich halt immer viel unterwegs bin und viel unterwegs war, und viel auch, ich glaube, ich habe, für mich ist so ein 12-Stunden-Tag auch normal. Ne? Und genau, dann gibt's ja so Wortpaare, die Kinder bilden, und das war dann bei meinem Sohn Papa Arbeit. Also Papa kann mich jetzt nicht ins Bett bringen, weil Papa muss jetzt nochmal an den Schreibtisch die Fotos fertig machen, weil die müssen morgen in die Druckerei oder was weiß ich. Oder
Papa, das ist aber natürlich eine harte Wortpaarung, ne?
Und es war ja von ihm nicht, ne? Das hat er ja, da war der 1,5 oder was weiß ich.
Ja, klar.
Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss irgendwas ändern. Ja, das geht so nicht. Und absurderweise ist es dann ziemlich schwierig, wenn man 10, 15 Jahre lang auf irgendwas hinarbeitet und dann hat man es und merkt, okay, eigentlich muss ich es schon wieder loslassen. Ich kenne genug Fotografen, die sind geschieden. Und da leben die Kinder, genau, es sind dann Patchwork-Familien oder wie auch immer. Und dann dachte
ich mir, wenn man eben die Leidenschaft für ein gutes Bild hat, von der du erzählt hast. Ich glaube, da kämpfen dann echt zwei Seelen in der Brust, ne? Einmal irgendwie die Liebe zu Kind, Familie, Frau, Mann aus Frauensicht und dann auch die Leidenschaft für gute Bilder und ganz nah dran zu sein und das auch zu leben.
Das ist sehr schwierig, weil es beides um deinen Hut zu bringen, weil wie gesagt, ich glaube, sobald du als Fotograf oder jeder, der kreativ arbeitet, ne, so ein bisschen diesen Drive, dieses, dass du alles andere stehen und liegen lässt, wenn du das verlierst, bist du ja eigentlich schon mit einem Fuß im Grab. Weil dann kommt die junge Generation und sagt, ich hab den Drive, komm her, ich mach die Fotos.
Ja, und auch ganz konkret gehen dir vielleicht ein paar Jobs raus, ne? Wenn du sagst, ja, nee, jetzt kann ich nicht 3 Wochen weg, mein Sohn wird eingeschult, da will ich dabei sein oder
Ja, genau. Also
oder Kindergeburtstag. Nee, Samstagnachmittag haben wir Kindergeburtstag. Da fotografiere ich nicht ihre neue Kampagne fürs Autohaus, ne? Irgendwie.
Ja, genau. Und das machst du 1-2 Mal beim Kunden und dann fragen die dich irgendwann noch gar nicht mehr, weil sie sagen, ey, der Jens, nicht, dass der dann irgendwie den buchen wir jetzt und nachher ist sein Sohn krank. Ah, komm, wir nehmen den anderen. Also du bist relativ schnell, auch wenn ich viel mit die meisten Leute, für die ich arbeite, kenne ich irgendwie und das sind jetzt keine, ich glaube, ich noch nie einen Kunden von mir gesiezt. Weißt? Also es sind immer irgendwie auch freundschaftliche Verhältnisse. Man lernt sich dann kennen und es funktioniert. Aber ich kann jeden verstehen, der den Fotografen bucht und sagt, hey, ich nehme lieber den ohne Kind. Das ist wie eine, so blöd ist auch, deswegen haben wir ja die Probleme mit, dass Mütter so schlecht Jobs bekommen, weil es einfach ein Problem ist, dass man sich um seine Kinder, ist normal, dass man sich um seine Kinder kümmern will und die dann hinten, die Arbeit hinten ranstellt. Aber als Selbstständiger ist das natürlich schnell gefährlich und du bist schnell auf dem
zumindest ein Elternteil, ne, ob jetzt Männlein oder Weiblein, muss ja eigentlich meistens auf dem Sprung stehen, falls halt doch was ist.
Genau. Und
wie hast du es jetzt für dich gelöst? Übernimmt deine Frau jetzt noch mehr oder nimmt sie die andere Sachen ab, dass du mehr Zeit für Theo hast? Oder?
Lustigerweise haben wir es, ich habe mich ein bisschen zurückgenommen mit allem so ein bisschen. Also zum einen mache ich wieder ein bisschen mehr Grafikdesign, wo ich halt mehr zu Hause bin und habe weniger Fotojobs gemacht. Gleichzeitig hatte ich dann aber auch so das Gefühl, dass meine Frau, die hatte dann ihren Job verloren damals, die hat beim Fernsehen gearbeitet auch. Und die wollten sie, als sie schwanger war, danach nur Vollzeit zurück und das wäre halt nicht gegangen. Sie in München, jeden Tag 2 Stunden Auto fahren, 5 Tage die Woche, hätte ich aufhören müssen oder sie, dann hat sie gekündigt. Ja. Und sie ist aber eine begnadete Hundetrainerin und dann habe ich zu ihr gesagt, du machst dich jetzt selbstständig. Und sie wollte sich immer nicht selbstständig machen, weil 2 Selbstständige ist ja doof. Und ich sage, doch, das machst du jetzt und ich nehme mich zurück. Weil ich auch wollte, dass wir nicht jetzt 20 Jahre aneinander vorbeileben. Ich bin unterwegs, sie kümmert sich ums Kind und sobald das Kind aus dem Haus ist, haben wir uns eigentlich nichts mehr zu erzählen. Das habe ich schon oft beobachtet bei Familien, wo der Mann dann viel gearbeitet hat oder wie auch immer. Dadurch habe ich mich sehr zurückgenommen die letzten Jahre. Und
das heißt, ihr habt so ein bisschen halbe gemacht einfach.
Genau, ja. Und ich mache jetzt auch viel für ich filme jetzt auch gerade viel für die Hundeschule. Wir digitalisieren die gerade so ein bisschen, wir machen Lehrvideos. Also das, was ich jetzt quasi auch in meinem, mache ich jetzt für meine Frau mehr oder weniger zwar unbezahlt, aber das macht mir dann auch Spaß, da irgendwie was einzubringen.
Es verschiebt sich so ein bisschen das Ganze, sagst du. Und das kommt eigentlich auch zu einer anderen Frage, die ich habe. Autofotograf, dass man viel unterwegs ist, auch körperlich meistens gefordert, sei es Wildwasser, Paddeln oder Wandern. Kann man sowas denn sein ganzes Leben lang machen?
Gute Frage. Ich glaube, was wichtig ist als Fotograf, dass du dich anpasst. Ich war früher mit 20, habe Extremsport gemacht, so mit Ende 20 dann meine ersten Wanderreportagen auch fürs Outdoor-Magazin. Keine Ahnung, vielleicht fotografiere ich in 10 Jahren Wohnmobile oder keine Ahnung, was dann passiert. Hochzeiten zum Beispiel habe ich auch, habe ich früher gesagt, bevor ich eine Hochzeit fotografiere, fahre ich lieber Pizza aus.
Dann ich glaube, da brauchen wir auch ein spezielles Händchen dafür, ne? Da sind wir bei den Soft Skills irgendwie, das muss einem liegen oder auch nicht, sage ich mal.
Ja, und es ging bei mir erst, nachdem ich geheiratet habe. Ich habe selbst geheiratet und habe gemerkt, das ist ja irgendwie doch was. Irgendwas ist da doch besonders an diesem Tag gewesen. Dann hat ein Freund mich gefragt, ob ich seine Hochzeit fotografieren kann. Und dann war das irgendwie ganz witzig. Dann habe ich gesagt, komm, machen wir. Danach hatte ich irgendwie 5 Anfragen zu Hochzeiten. Ich will jetzt nicht den ganzen Sommer Hochzeiten fotografieren, aber ab und zu eine Hochzeit ist auch okay. Und man muss sich dann immer so ein bisschen anpassen. Ich hatte ein paar Mal, 2012 habe ich mir die Achillessehne abgerissen. Da hat man ein großes Projekt geplant. Wir haben das komplette, das war ein Projekt, also eine eigene Produktion, wo wir 2 Monate unterwegs sein wollten mit Fahrrad und Kajak. Dann reiße ich mir 2 Monate vorher die Achillessehne ab. Na hallo. Das alles mit Sponsoren hatten wir ja auch und was weiß ich, haben wir dann mehr oder weniger alles ein Jahr verschoben und so weiter. Auf einmal liegst du, bist eigentlich voll motiviert auf diesen Trip und auf einmal liegst du auf der Couch, Fuß hoch und weißt, okay, die nächsten 3 Monate machst du gar nichts.
Ja gut, aber das ist halt auch als Autofotograf insgesamt so, ne? Also wenn dann sowas ist oder Knie verrenkt, Bein gebrochen, keine Ahnung, ne? Rechter Arm irgendwie taub, mit dem du mit links kannst du einfach nicht so gut fotografieren, ne? Ja, das ist natürlich auch so ein Ding. Und ich denke, das wird im Alter halt,
es wird nicht besser,
hart gesagt, wird es meistens nicht besser. Es aber wie du besser, sagst, da muss man so ein bisschen ausweichen und einfach andere Leidenschaften entwickeln, wo man auch sagt, na, das kann ich mir auch vorstellen, das zu fotografieren.
Genauso wie ich jetzt die letzten 20 Jahre gemacht habe. Ich mache mir jetzt, glaube ich, werden auch die nächsten 20 Jahre passieren, dass ich irgendwo reinrutsche, wo mein Herz für brennt auch so ein bisschen. Ja. Wenn das jetzt, ich gehe jetzt auch selbst gar nicht mehr so viel Wildwasser paddeln, weil das auch ein Sport ist, den muss man richtig machen. Mhm. Also den kannst du jetzt nicht nur 2-3 Mal im Jahr irgendwie ein bisschen Extremsport machen, sondern das musst du entweder ganz oder gar nicht. Jetzt gehe ich heute mehr Wanderpaddeln und genieße das genauso. Ne? Und also man passt sich dann an und ich glaube, das ist genauso mit der Motivation. Ich könnte jetzt auch nicht immer nur das Gleiche fotografieren. Yeah. Wenn ich jetzt nur Hochzeiten oder nur Reportagen fürs Outdoor-Magazin fotografieren würde.
Was natürlich ja, super spannend ist.
Es ist total spannend, aber vielleicht würde ein bisschen irgendwann kommt man in eine Routine. Und sobald man in der Routine drin ist, also zumindest bei mir, schleift die Motivation ein bisschen. Weil dann habe ich das Gefühl, also ein kleines Beispiel, ich habe 10 Jahre lang das Adidas Sickline, das ist ein Extrem-Kajak-Event im Ötztal, habe ich fotografiert. War da der Haus- und Hoffotograf, war super schöne Zeit, aber ich habe dann so zum Ende hin gemerkt, und dann hat auch 3-mal der gleiche gewonnen hintereinander. Mhm. Ich dachte so, das Foto habe ich doch schon gemacht. Ach nee, das war letztes Jahr.
Hat er ein gelbes Boot gehabt, jetzt hat er ein rotes.
Ja, genau. Wo du denkst, okay, das ist jetzt der größte Unterschied. Und dann merke ich, wie bei mir, wenn ich morgens schon weiß, dass das Foto genauso aussieht wie letztes Jahr, dann habe ich überhaupt keinen Bock abzudrücken. Und das ist zum einen blöd, weil man, man könnte ja jetzt einfach, sobald man mal in einem Status ist, wo man Geld verdienen kann mit seiner Fotografie, sollte man das ja eigentlich weitermachen.
Ja, bei mir ist es dann erleichtert so, es, dann muss man nicht so viel lernen immer wieder. Ne? Genau, dann hat man wirklich die Zeit, andere Fähigkeiten auszubilden und sagt, okay, fotografieren, das haut hin, kann ich mich drauf verlassen, da habe ich nicht so einen Stress eigentlich auch. Ne?
Ja, aber mich fängt es dann an zu langweilen und das ist so ein bisschen auch mein, also ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich als Fotograf überlegt habe, weil ich ganz viel Motivation habe, wenn ich für was brenne.
Ja.
Aber die Gefahr ist immer, sobald das so ein bisschen erloschen ist, sobald ich das Foto, was ich jetzt im Kopf habe, wenn man träumt von dem perfekten Wasserfall zum Anfang, und dann hast du irgendwann 100 geile Wasserfallbilder und denkst du so, okay, was kommt jetzt als nächstes, ne? So, das,
ja, gut, aber du hast ja wahrscheinlich noch mehrere Jense in petto, die du der Reihe nach auspacken kannst.
Wer weiß, wer da noch kommt.
Ja, der Hochzeitsfotograf Jens ist ja schon mal aufgetaucht. Also,
der ist auch schon mal da gewesen.
Wer weiß, wer da noch alles zum Vorschein kommt im Lauf deines Lebens. Also, das klingt spannend. Was mich noch interessieren würde, wir haben es ja auch schon so ein bisschen von Problemen gehabt. Kannst du dich erinnern, dass du schon mal so irgendwelche üblen Schwierigkeiten in einem bestimmten Job hattest und wie hast du dich dann wieder aus der Affäre gezogen? Weil klar, Achillessehne durch, da musst du dir das ganze Ding irgendwie verschieben, aber angenommen, du bist jetzt gebucht, Flug verpasst oder was einem so passieren kann, einfach im Leben.
Ich habe zum Glück, und ich glaube, das ist auch was, dass man so in dieser Selbstständigkeit überlebt, es irgendwie nie geschafft, kompletten Fail zu landen. Also ich habe auch schon Speicherkarte voll im beschissensten Moment oder Zug verpasst, den Dings. Hat mich dann aber irgendwie immer, ist irgendwie noch gerettet. Ich weiß gar nicht. Also es gibt jetzt kein so ein Riesendrama, sag ich mal, was passiert ist, was so komplett gar nicht ging. Und ich glaube, das ist auch was man mit seinen Kunden dann, wenn die merken, so, okay, das läuft jetzt alles nicht so, wie es laufen sein sollte. Aber der versucht jetzt irgendwie alles, dass das funktioniert. Oder dass wir noch irgendwas aus diesem Tag heute machen, selbst wenn es den ganzen Tag regnet.
Ich wollte gerade sagen, weil für Wetter kannst du ja zum Beispiel wirklich nichts, ne? Oder?
Genau.
Klar.
Und das ist, glaube ich, auch was dann einfach wichtig ist, was so richtigen Objektiv ins Wasser geplumpst. Das war aber 2002, da war noch eine Erstbefahrung machen und wir haben, glaube ich, eine Woche lang gewartet auf den richtigen Wasserstand in Norwegen, bis die Wasserfälle, ne, es muss so Zentimeter genau der richtige Wasserfall sein, Tag vorher geht meine Kamera kaputt. Und dann weiß ich noch, dann bin ich damals in Norwegen, es war so ein kleines Nest, zur Tageszeitung gefahren, hab da an die Tür geklopft, hab gesagt, hallo, ich bin Jan. Also war seit schon 4 Wochen, ne, nicht geduscht, hab wahrscheinlich wie, also richtig, also ich hätte mir die Kamera nicht ausgeliehen, ehrlich gesagt. Hab denen dann irgendwie erzählt, was ich da machen will. Der Chefredakteur überhaupt nicht. Ich dachte so, der ist, glaube ich, bescheuert, der Typ. Hat mir dann irgendwie so eine Kamera in die Hand gedrückt, hat mich einen Vertrag unterschreiben lassen, dann habe ich mir 2 Tage die Kamera ausgeliehen, hab die danach zurückgebracht und habe ihm dann irgendwann 2 Jahre später ein Exemplar von dem Buch geschickt.
Okay, also
man muss dann kreativ das sein.
Das ist natürlich schon so ein Ding, das wäre eigentlich geplatzt in dem Moment, dein Bild, deine Ideen. Gut, so kann man das dann schon irgendwie retten, ne? Also,
ja, so kann man es dann retten. Und ich habe zum Glück so ein bisschen einen, ich erinnere mich jetzt gerade so eine Reportage, die ich auch mal für euch gemacht habe, für das Outdoor-Magazin mit Gunnar Hohmann in Schottland, wo wir, da hatten wir nicht so richtig viel Zeit, es war eine 4-Tages-Wanderung und da wir eigentlich nur 2,5 Tage Zeit hatten, haben wir gesagt, komm, wir machen Tag 1 und 2 an einem. Und dann sind wir da.
Plus Bilder.
Und
ich weiß ja, wie das mit den Fotografen ist unterwegs. Nee, warte mal, geh da noch mal. Moment, nee, ich muss noch mal von weiter weg. Ist doch das andere Objektiv.
Genau.
Und dann 2 Etappen in einem Tag, das ist schon ambitioniert.
35 Kilometer mit Gepäck. Oh. Und ich habe mir am ersten Tag so eine Entzündung in den Schienbein gelaufen, dass ich danach die 2 Tage, ich könnte bei jedem Schritt hätte heulen können. Ne? Und das kann ich dann, glaube ich, da ganz gut sowas ausblenden. Oder ich habe so ein Gen in mir, das kann ganz gut leiden für irgendwas. Weißt du, also, wo andere vielleicht sagen würden, oh, da habe ich jetzt gar keinen Bock, ich höre jetzt auf, ich laufe jetzt nicht, ich habe jetzt schon eine Entzündung, ich laufe jetzt nicht noch 2 Tage weiter. Mhm. Da laufe ich einfach weiter. Keine Ahnung warum. Ich mach's einfach.
Ja gut, das ist wahrscheinlich der nächste Jens, den du dann auspackst.
Ja, das ist der
schmerzfrei Jens.
Der Schmerzfreie, der spürt dann nichts. Oder ich kann mich dann ganz gut wegdenken oder den Schmerz wegblenden irgendwie. Also ich hab da so ein Beißer-Gen. Ne?
Okay. Das kommt vielleicht auch vom Hundetrainieren, so das Terrier-Gen, ne? Zupacken und nie wieder loslassen.
Das machen bei Fotos manchmal,
ja. Ja, apropos zupacken, was möchtest du als nächstes anpacken? Hast du irgendwelche schicken Projekte, wo du unseren Hörern auch ein bisschen Gusto drauf machen magst?
Ja, also jetzt ein Projekt ist gerade ausgefallen, was jetzt eigentlich anstand, das ist dann auch so ein bisschen der Selbstständigkeit, ne? Das nächste Sache, ich habe vor 2-3 Jahren ein Berlin-Buch gemacht, ein Stand-Up-Paddle-Buch.
Ich wollte gerade sagen, Nachtleben in Berlin oder wie?
Stand-Up-Paddling in und um Berlin, genau. Und da werde ich jetzt so eine Art zweiten Teil jetzt diesen Sommer wahrscheinlich angehen, eher so den Süden von Berlin Richtung Spreewald. Okay. Ist auch was, wo ich selbst noch gar nicht, also ich komme ja aus der Ecke da in der Nähe.
Bist du eigentlich eher aus dem Süden von Berlin grob?
Groß geworden bin ich im Westen von Berlin, genau, und bin dann damals viel gepaddelt und das ist jetzt auch nur eine Stunde von mir weg oder so, wo meine Eltern wohnen, aber da war ich auch schon mal, aber ich habe mir das jetzt nicht so, genau, und ist jetzt nicht so, dass ich mich da super auskenne, aber da habe ich jetzt auch Lust drauf, mich da reinzufuchsen, da was Neues wieder kennenzulernen.
Und Stand-Up-Paddling ist natürlich auch nochmal was anderes als Wildwasserfahren, das ist ganz klar, das ist wieder irgendwie so eine andere Spielart. Und da gibt es jetzt einen zweiten Teil sozusagen.
Genau, oder so eine Erweiterung quasi fürs Umland. Ja. Das ist jetzt was, was ich jetzt anpacken werde.
Also ich würde es dann gerne in unseren Shownotes verlinken, irgendwie dein Buch. Eben den ersten Teil und dann kann man sich das ja als geneigter Stand-Up-Paddler schon mal angucken und kaufen oder wie auch immer und kann sich dann auf den zweiten Teil freuen. Also ich würde auf alle Fälle mal eine Verlinkung machen, auch sowieso zu deiner Fotografie-Seite, damit unsere Hörer, LeserInnen dich auch finden können und vielleicht einfach mal gucken können, was du sonst noch so treibst. Ja. Okay, das war das eine Ding, ne?
Ich kann sagen, dass ich das Buch, Webseite auch schon lange nicht mehr aktualisiert habe. Ich bin bei sowas. Oder auch mein Instagram-Account. Ja, auch mein Instagram-Account ist, weiß ich auch gar nicht, wann ich das letzte Mal was gepostet habe. Da bin ich sehr, also ich lebe noch, auch wenn ich digital nicht so sehr aktiv bin. Ja, genau.
Ja, aber du hast mir, glaube ich, im Vorfeld auch noch von einem zweiten Projektchen erzählt, nochmal ein Bike-to-Boat-Projekt.
Also dieses ganze Bike-to-Boat Ding, da hatten wir wir hatten ja vorher so ein bisschen gesprochen, das ist jetzt dieses Jahr, wollten wir jetzt machen, das ist jetzt aber ausgefallen.
Das ist eine Geschichte, die wir auch schon im Outdoor hatten, ne? Wo ihr einfach mit dem Rad seid ihr Ich weiß nicht, ob es da irgendein Emblem gab, die höchsten Wasserfälle oder die längsten Wildflüsse. Jedenfalls seid ihr wild mit den Rädern in den Alpen unterwegs gewesen und habt eure Wildwasserkajaks dabei gehabt und habt da diverses eben auch befahren. Ne? Ich weiß nicht, da hatten wir eine hübsche Geschichte beim Automagazin. Ja. Das war so ziemlich deine erste bei uns sogar.
Ja, genau, die erste.
Und das fand ich echt eine lustige Geschichte, weil die auch so ein bisschen euch als Typen einfach gezeigt hat.
Da waren wir wirklich zu dritt, also bei der ersten Sache, das war auch das, wo ich mir die Achillessehne gerissen hatte. Das erste Mal wollten wir es 2012 machen, das hat dann haben wir es verschoben mit 2013 und da waren wir dann wirklich 2 Monate autark mit Fahrrad und Kajak unterwegs von, also einmal den Alpenbogen lang von Nizza. Ach,
das war die Challenge sozusagen, den Alpenbogen lang.
Genau. Oder wir wollten einfach möglichst viel paddeln gehen und als wir die Idee hatten, haben wir gedacht, komm, ich wollte ursprünglich eigentlich nur von Augsburg Richtung Garmisch zur Loisach fahren. Und dann hat mein Kumpel Olaf, mit dem ich viel unterwegs war, ach, Loisach, ist da doof. Ach komm, lass uns ins Tessin fahren, ist da viel schöner. Und hey, wenn wir da, dann könnten wir ja auch da hin. Und dann sind da 2 Monate Trip draus geworden.
Liebe Frau, ich bin jetzt doch nicht nur Nachmittag paddeln, sondern es werden 2 Monate.
Ja, genau, sowas war das dann wieder. Aber das hatte ich damals auch irgendwie... Also meine Frau hat da immer viel Verständnis oder ich glaube, sie erträgt mich dann auch nicht, wenn ich so unausgeglichen zu Hause rumhänge, ist ja dann auch froh, wenn ich einfach Sachen mache und mal weg bin. Weil ich dann wesentlich
entspannter nach Hause komme. Ist okay, geh
nur. Ja, genau. Das war ein Projekt, das haben wir, und das hat bei uns, ich glaube 2011 hatten wir da die Idee und da ging es wirklich so ein bisschen um dieses, also Reisen ohne CO2-Fußabtritt.
Ah, okay. Das ist ja natürlich auch ein wichtiges Thema, dieses ganze Reisen, Fotografieren und Nachhaltigkeit ist eh schwierig, ne?
Also es ist schwierig, weil du dich dann erwischst, dass da auf einmal, also ich weiß nicht, vor Corona hatte ich dann so, da hatte ich den einen Monat, da habe ich glaube ich sechs Flugreisen in einem Monat, wo ich dachte so, hey, und dann immer für 2 Tage irgendwo da und da. Also zum einen hat es mich von der Familie dann irgendwie genervt, zum anderen auch das.
Da kommt dann der Umwelt-Jens raus, ne, und sagt, Alter, so nicht.
Der da eigentlich sehr schon lange irgendwie doll mit hadert, aber immer nie so richtig wusste, was er da machen soll. Und dann, wir saßen in der Tat, wir waren auf einem 4-Wochen-Projekt in Mexiko, eine Adidas-Produktion, also einen super tollen Trip gehabt und fliegen nach Hause. Und dann, Olaf, so, was machen wir als nächstes eigentlich? Da habe ich gesagt, komm, ich will nirgendwo hinfliegen. Ich will nicht mehr irgendwie, und dann hatten wir die Idee mit dem Fahrrad. Und daraus... Es war eigentlich so ein langes Wochenende geplant, aber sind dann 2 Monate geworden und dann haben wir gemerkt, dass das eigentlich sogar richtig geil ist, weil du dann auf einmal nichts, also du kannst nichts ändern an dem, was passiert. Ne? Wenn jetzt kein Wasser ist in dem Fluss, dann paddelst, dann fährst du halt aufs Fahrrad und fährst weiter. Du kannst jetzt nicht mal schnell irgendwo hin oder du brauchst auch nicht einen Pegel checken in 200 Kilometer Entfernung. Ob da jetzt
kommst du eh nicht hin in der Zeit.
Kommst du eh nicht hin. Also die komplette Entschleunigung. Ja. Und dass das dann eigentlich total schön war auch. Und dann haben wir das, kurz danach bin ich dann auch Papa geworden, Olaf auch nochmal, hatten dann ein paar Jahre Pause und vor 2 Jahren haben wir nochmal so eine Tour gemacht, wo dann auch, da waren wir, es war im ersten Corona-Jahr haben wir uns dann auch nochmal 4 Wochen aufs Rad gesetzt, mit ein paar Jungspunden noch, und sind dann auch noch einmal über den Großglockner auf die Südseite, übers Timmelsjoch wieder zurück. Also sehr anstrengende Trips, aber ich habe die mal sehr, sehr schön empfunden und sehr connected mit der Natur, weil du wirklich, du sitzt auf dem, du ziehst ja da teilweise 60 Kilo hinter dir hinterher.
Die Bilder waren beeindruckend. Ich kann mich noch gut dran erinnern irgendwie. Das sah schon gewaltig aus und auch bergab, ne? Das schiebt ja auch ordentlich,
Bremsen musst. Die werden heiß sofort und
Mir das vorstellen. Also aber, das Projekt ist jetzt aber schon abgeschlossen oder seid ihr noch an dem nächsten jetzt wieder dran, was Bike to Boat,
ja. Also wir haben das dann auch so ein bisschen gar, also Olaf und ich, das erste Projekt, das wir gemacht haben, klar, das war so ein Projekt, aber dann haben wir das auch so gedacht, eigentlich wollen wir auch gar nicht das für uns vereinnahmen, sondern wir wollen auch Leute dafür motivieren, das vielleicht auch zu machen. Und klar sind, haben wir jetzt so ein bisschen krassere Sachen gemacht mit, man muss ja nicht auf 2500 Meter sein Boot ziehen, man kann ja auch vielleicht eine kleinere Tour machen, und wollten damit eigentlich auch mehr motivieren. Wir hatten dann auch mal überlegt, ob wir so ein Bike-to-Boat-Meeting machen mit anderen Paddlern, wo wir halt Leute einladen an jetzt auch nur im Alpenvorraum, dass man sowas mal macht, um einfach eine gewisse Leute aufmerksam zu machen, dass man nicht immer mit dem Auto überall hin muss. Und Kajakfahren ist halt auch Autosport. Das ist so ein bisschen blöd.
Ja, du hast da eine Menge Zeug, was du irgendwo hin transportieren
musst. Genau, das mit dem Zug zu machen, ist halt auch immer schwierig, wenn man jetzt vielleicht beim Wandern vielleicht eher mal noch sich in den Zug setzen kann. Irgendwo. Ja. Beim Paddeln ist es extrem schwierig. Und genau, das
ist halt auch ein sperriges Sportgerät. Ne? Rad geht auch noch eher, würde ich sagen. Ne?
Ja.
Rucksack ist eh kein Problem, ne? Aber ein ja.
Kajak ist undankbar.
Kajak oder am besten noch ein Zweierkajak oder sowas. Also oder ein Kanu, wenn du irgendwie Familienpaddeln willst, kannst du
eigentlich. Hat jetzt auch ein Franzose letztes Jahr gemacht. Ein Freund von uns, der dann, ich weiß gar nicht, wie lange der unterwegs war, aber der hat seinen Kanadier hinten drauf und ist in den Pyrenäen oder in Südfrankreich rumgedengelt. Also wir haben schon auch ein paar Leute mit motiviert oder viele haben gesagt, was macht ihr da? Das ist doch bescheuert. Ich fand's schön und genau, deswegen ist es jetzt nicht mal nur unser Projekt. Also vielleicht machen wir auch noch mal irgendwie nächstes Jahr wieder was. Dieses Jahr hat es nicht geklappt.
Da gibt's, glaube ich, auch einen Link bei dir dazu, ne? Zu diesen
Bike-to-Boat-Sache.
Also die würde ich dann natürlich auch gern in die Shownotes reinbringen, damit du die oder ihr als Community die Leute ein bisschen auf dem neuesten Stand haltet.
Ja.
Vielleicht klingt sich da jemand ein und es verbreitet sich und es wird das neue virale Ding, keine Ahnung.
Genau, wer weiß. Es gibt auf jeden Fall auf der Webseite genau das bike2boat.eu auch ein paar Tipps, worauf man achten muss. Ja. Für uns war das ja auch. Also man muss sich dann schon noch umstellen und wie man packt und was weiß ich. Ne, ins Auto schmeißt alles rein. Also da haben wir so ein paar Tipps. Ist aber auch alles nur auf Englisch. Aber auch da sind auch zwei Artikel drauf, die man mal ein bisschen nachlesen kann. Von
ja, cool.
Noch.
Nee, also
da kann man ein bisschen
Gebe ich gerne auch als Link an, weil dann kann man noch ein bisschen weiter schmökern und vielleicht noch einen weiteren Jens kennenlernen, wenn man da mal reinguckt. Ja, wer weiß.
Der Alternativreisen-Jens, genau.
Ja. Naja, Fotografen-Jens, es hat mich jedenfalls sehr gefreut, dass wir gesprochen haben. ja, war ein sehr schönes Gespräch. Ich denke, du bist immer wieder auch für uns unterwegs, nach wie vor. Ich hoffe, du verlierst da nicht so schnell den Spaß dran, sodass wir dich und deine Fotos auch immer wieder im Heft haben.
Die nächste Spreewald-Tour mit Gunnar Hohmann, mit eurem Redakteur, ist schon in der Arbeit. Genau, ist schon geplant.
Das ist schön zu hören. Also da können wir uns dann alle schon drauf freuen, wenn ihr schöne Bilder und eine schöne Geschichte mitbringt. Vielen Dank, dass du da warst. Das hat mich wirklich total gefreut. Ich, wie gesagt, pack's mal in die Shownotes rein. Die zwei, drei Sachen, über die wir gesprochen haben, dann kann man das einfach noch ein bisschen nachlesen.
Genau.
Ich bedanke mich schon mal. Bis demnächst, Jens.
Danke. Tschüss.
Tschüss. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, dann abonniert uns doch gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf outdoor-magazin.com. Natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten und ganz klar auf Facebook oder Instagram. Bis bald hier oder draußen auf Tour oder vielleicht beim Outdoor Summit im Juni in Imst. Ich würde mich freuen, euch zu treffen. Tschüss!
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.